Herzlich willkommen zurück zu Radio England. Hier ist der zweite Teil der dieswöchigen Episode und die steht ganz im Zeichen der Premier League und der Champions League. Wir schauen auf die englischen Vereine, wie sie sich im Rennen um die Champions League schlagen und schauen zuerst auf die letzte Runde der Champions League und danach auf das Rennen in der Premier League um Platz 4 und Platz 5. Und wir machen, wie gesagt, den Anfang mit der Champions League. Da gab es ja das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Porto, was Arsenal ja zuerst im Hinspiel mit 1-0 verloren hatte. Das heißt, sie mussten das Rückspiel im Emirates gewinnen und konnten das auch tun nach regulärer Spielzeit mit 1-0 durch Leandro Trossard. Ganz wichtiger Treffer von ihm. Jemand für die großen Duelle hat er das Vertrauen bekommen von Mikel Arteta und zahlt es auch zurück mit einem ganz wichtigen Tor. Dabei sollte es bleiben und Arsenal insgesamt auch nicht so überzeugend gegen Porto. Schon wieder nicht. Besser als im Hinspiel noch, ja, aber über die 90 Minuten gesehen nicht wirklich überzeugend, was auch einen möglichen Champions-League-Triumph angeht, den ja viele Arsenal-Fans schon immer gerne proklamieren. Und dann wurde es eben nachher richtig spannend, weil in diesem Spiel gab es das Elferschießen, nicht so wie bei Liverpool gegen United. Und da gab es dann vor allem einen ganz wichtigen Spieler für Arsenal.
Und das ist wie so häufig der Torwart. Raya macht eine richtig gute Figur beim Elfmeterschießen. Beide treten viermal an. Warum nur viermal? Weil Raya zwei der vier Elfmeter hält. 50% Quote, das lässt sich in einem Elfmeterschießen mal so richtig sehen. Galeno ist am Ende der tragische Held für Porto. Und dementsprechend ist Arsenal weiter, hat sich doch sehr schwer getan gegen Porto. Ja. Du sagst es, ging immer wieder rum, dass man sich auch Chancen ausrechnet in der Champions League, dass man sich angekommen sieht in diesem ganz, ganz großen Geschäft mit den Top-Teams international. Ich würde gar nicht so sehr dagegen gehen, weil faktisch sind sie jetzt nochmal im Viertelfinale. Plus, ich glaube, portugiesische Teams sind chronisch underrated. Also die portugiesische Liga insgesamt extrem, glaube ich, unterm Radar. Wir sprechen immer über die Top 5. Für mich sind sie fast deutlich vor der französischen Liga. Egal, ob es Benfica ist, Porto. Immer wenn sie international dabei sind, sind das Teams, die richtig gut eingestellt sind, mit großen Talenten, viel Qualität. Und das hast du auch in dem Duell gesehen. Natürlich muss Arsenal da irgendwie weiterkommen, weil sie das größere Team sind. Aber dass sie sich schwer tun, für mich überhaupt keine Schande.
Ja, und am Ende haben sie eben auch das große Ziel erreicht, Viertelfinale. Ich glaube, wenn ich so vor der Saison ein Ziel ausgeben hätte müssen, was für Arsenal, finde ich, ein Erfolg wäre in der Champions League, hätte ich gesagt, okay, mindestens Viertelfinale. Also Runde überstehen ist klar, dann auch eine K.O.-Runde überstehen sollten sie. Und was danach kommt, ist quasi so Bonus. Und dann können sie eben schauen, was sie daraus machen. Deswegen haben sie jetzt für mich so mal ihr Ziel erreicht, Viertelfinale. Und bekommen es da auch mit einem sehr interessanten Gegner aus unserer Sicht zu tun. Weil es geht eben, wie soll es auch anders sein, gegen Bayern München und Harry Kane. Harry Kane bekommt also die Möglichkeit, die alte Nord-Londoner Rivalität in der Champions League aufleben zu lassen. Und Arsenals Träume vom Champions-League-Triumph zu begraben. Wie siehst du das einige Wochen vor Spielbeginn?
Ich freue mich riesig drauf. Also so in der Geschichte ist ja eigentlich Arsenal eher am Zittern, wenn es gegen Bayern geht. Wenn wir da an Serge Gnabry und Co. denken, immer wenn es gegen Premier League Clubs geht, sind die echt am Start gewesen. Fakt ist aber auch, dass das jetzt eine ganz andere Arsenal-Mannschaft ist und auch die Bayern-Form nicht so ist wie in den vergangenen Jahren. Du hast es gesagt, für Harry Kane jetzt eine coole Chance, ja. Aber es ist auch der letzte Wettbewerb, wo sie realistische Chancen auf den Titel haben, weil es ja mit Liga und Pokal nicht läuft. Also da ist schon Druck drauf. Und wir haben die Situation mit Tuchel ja auch ein bisschen hier begleitet. Ich bin mega gespannt. Für mich ist es nahezu ein 50-50-Spiel. Bayern eher die K.O.-Mannschaft, Arsenal die mit der vielleicht bisschen besseren Teamchemie, die eher den Run haben. Ich glaube, in einer Liga, würde Arsenal in der Bundesliga spielen, würde ich sie eher vor Bayern sehen, auch unabhängig von der Punktausbeute diese Saison, spannend, einfach weil es als Team harmonischer ist. Aber in K.O.-Phasen gegen Bayern zu setzen, ist schon schwierig. Also ich freue mich drauf, aber Bauchgefühl geht vielleicht 51% Richtung Bayern.
Okay, ich finde einfach, das ist ein überragendes Viertelfinale. Also diese Auslosungen, diese Paarungen sind wirklich überragend und es gibt wirklich grandiose Spiele, aber ich freue mich am meisten auf das Spiel. Ich freue mich am meisten auf Arsenal gegen Bayern, weil Arsenal gegen Bayern, das haben wir schon mal häufiger gesehen die letzten Jahre in der Champions League, aber das war irgendwie nie eine richtige Arsenal-Mannschaft. Also hast du gedacht, ja, ist halt vom Namen ein geiles Spiel, aber die sind halt nicht konkurrenzfähig mit Bayern über zwei Spiele. Und das ist jetzt die erste Arsenal-Mannschaft, die das für mich ist. Die ist konkurrenzfähig und die können den Probleme bereiten. Und natürlich Kane gegen Arsenal wird wieder die Geschichte sein. Aber generell ist es für mich eine ganz, ganz spannende Paarung. Und ich würde die Bayern auch noch leicht im Vorteil sehen. Aber du weißt ja nie, wie es jetzt bei denen so die nächsten Wochen bis dahin läuft. Gibt es noch ein paar Rückschläge mehr? Ja, und Arsenal halt die Doppelbelastung mit der Liga, wo sie natürlich alles auch dafür tun werden, die Liga zu gewinnen. Deswegen, also das könnte auch noch so ein bisschen knifflig werden mit Verletzungen. Aber trotzdem, das ist halt ja wirklich eine überragende Paarung. Und ich glaube, da können wir uns alle sehr drauf freuen. Am 9.4. steigt die um 21 Uhr. Die andere Partie mit englischer Beteiligung, die ist nicht minder spannend, weil der Vorjahressieger, der Titelverteidiger Manchester City, hat Kopenhagen ausgeschaltet, ganz souverän mit 6:2. Dessen Trainer meinte nach der Paarung, die gewinnen das in Richtung Man City. Er glaubt, Man City hat alles, was es braucht, um diesen Titel zu verteidigen und um in Real Madrids Fußstapfen zu treten. Erstmal grundsätzlicher Natur, gehst du da mit?
Jein, also natürlich haben sie die Qualität, sie haben kaum Spieler verloren, haben es letztes Jahr gewonnen, das auch zu Recht, haben einen Lauf, sind in der Liga gut, natürlich können die das wiederholen, aber jetzt gerade bei dem Los gegen Real Madrid, für mich alles, aber kein Selbstläufer.
Genau, du sagst es, sie spielen nämlich gegen Real Madrid am gleichen Abend, am 9.4. um 21 Uhr, also parallel, das wird eine ganz, ganz heiße Nacht und ja, Real Madrid wieder mal, also genauso wie wir schon Arsenal gegen Bayern häufiger mal gesehen haben, Real gegen Man City haben wir die letzten Jahre ja sogar immer auch gesehen und damals war es natürlich auch schon ein ganz, ganz wildes Spiel. Wie würdest du gerade Real einkategorisieren? Bellingham, Vinicius Junior, Toni Kroos noch in seiner Spätform, ist nach wie vor halt auch eine überragend gute Mannschaft, die natürlich auch eine unfassbare individuelle Qualität hat, ne?
Die sind brutal gut. Also mit Bellingham vorne ran, spielen in einer außergewöhnlichen Saison, eigentlich ohne Neuner. Die spielen immer mal wieder mit Vinicius eingerückt, Rodrigo, Bellingham als falsche Neun. Das ist hochinteressant mit super begabten Mittelfeldspielern. Das funktioniert richtig gut. Ich glaube, da erzähle ich keinem was Neues. Jeder, der die Saison ein bisschen verfolgt hat, weiß, wie gut das Team ist. Trotzdem ist es vielleicht das Jahr vor Mbappé und ich glaube, du kannst jetzt eher schlagen als die nächsten Jahre. Ich glaube, da wächst was zusammen, was wieder so eine Serie starten könnte wie in Ramos- und Ronaldo-Zeiten. Deswegen für mich von der Qualität her noch City minimal der Favorit, aber ähnlich wie beim Arsenal-Bayern-Spiel für mich Madrid eher das chronische Gewinnerteam in so K.O.-Spielen. Deswegen, also dieser Turnierbaum, diese Hälfte mit Arsenal, Bayern, Real, City, das wird richtig, richtig Spaß machen.
Ja, unfassbar. Ich würde es auch wieder mal genauso sehen wie du. Sehr spannend, da haben wir anscheinend die gleiche Meinung zu. Real irgendwie halt einfach diese Mannschaft. Also der Wettbewerb gehört denen halt einfach. Aber City jetzt gerade halt schon eine brutal gute Mannschaft. Der Titelverteidiger, sie haben das Selbstbewusstsein. Ich glaube, ich würde Citys Titelhoffnungen dieses Jahr sogar noch fast größer einschätzen als im letzten Jahr. Und obwohl sie letztes Jahr eben besser waren, rein spielerisch, jetzt haben die einfach die Erfahrung gesammelt. Die haben das einmal gemacht, die wissen haargenau, was du brauchst. Die wissen, wann du mal so ein bisschen zurückhaltender spielen musst, wann du es aber auch mal, also wann du halt wirklich alles reinhauen musst in diese Spiele offensiv, wann du Risiko gehen musst. Deswegen die Erfahrung, die kann manchmal dich ganz weit tragen. Und ich glaube, sie sind definitiv ein Kandidat, um das Ding zweimal in Folge zu gewinnen. Die anderen beiden Paarungen lauten PSG gegen Barca und Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund. Also es wird nicht minder spannend in den anderen Partien. Wir sind sehr gespannt, wer dann nachher ins Halbfinale kommt und ob wir dann generell überhaupt noch eine englische Mannschaft drin haben werden. Muss ja auch gar nicht sein, vielleicht sind ja auch schon in dieser Runde alle raus. Champions League Halbfinale. Da wollen andere Mannschaften im nächsten Jahr ganz dringend hin und zwei davon lauten Tottenham und Aston Villa. United haben wir gerade auch schon besprochen, die befinden sich in der Premier League auf Rang 6, der dafür nicht reicht. Wahrscheinlich, das können wir jetzt zum ersten Mal sagen, reicht Rang 5 in dieser Saison, um in der Champions League nächstes Jahr dabei zu sein. Da ist eben noch das offene Rennen zwischen Deutschland und England um diesen letzten offenen Platz. Aber da macht wohl die Premier League England das Rennen. Dementsprechend reicht Rang 5 wohl. Und den belegt gerade Tottenham, die ein Auswärtsspiel hatten gegen Fulham, also ein London Derby zu bestreiten haben. Die Spurs letzte Woche ja mit diesem extrem guten Resultat gegen Aston Villa 4-0 gewonnen. Definitiv ein Statement gesetzt, das war ein richtiges Ausrufezeichen. Und jetzt also mussten sie sich hier nur noch veredeln vor der längeren Länderspielpause. Und so viel vorweg gesagt, es war nicht ganz so einfach. Gegen Fulham ging es eben. Fulham ja auch eine Mannschaft, der ich im Winter einiges vorausgesagt hatte. Ich habe ihnen einiges zugetraut. Für mich war das definitiv so eine Mannschaft to watch im letzten halben Jahr, weil sie sich gut verstärkt haben und sie haben Stabilität an der Seitenlinie mit Marco Silva. Das ist schon mal immer Gold wert. Und jetzt haben es auch hier die Spurs zu spüren bekommen.
Ja, du hast eingeleitet mit, das müssen sie nur noch veredeln gegen Fulham. Und du hast es angedeutet, so einfach war es nicht. Und am Ende verlieren sie dieses Spiel deutlich mit 3-0. Fulham mit einer herausragend guten Partie. Tottenham hatte zwar Chancen, aber hinten raus war Fulham einfach eiskalt. Und allen voran müssen wir über Rodrigo Muniz sprechen. Hat jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Scorer in den letzten 7 Spielen. Der Mann hat einfach einen Lauf, trifft hier auch zum 1-0. Und auch das 3-0 geht auf seine Kappe. Beim 3-0 verletzt er sich leider leicht, musste dann später ausgewechselt werden. Also kleines Fragezeichen hinter seiner Personalie für die nächsten Wochen. Aber insgesamt können wir, glaube ich, hier fast eine Lobrede auf Fulham anschwingen, weil auch wenn sie zu Hause spielen, war das richtig überzeugend gegen ein spielerisch eigentlich richtig gutes Team, weil da mittlerweile wieder Kulusevski, Madison, Johnson, Son in der Startelf stehen, Bissouma auf der 6, also wenig Ausreden für Tottenham.
Eine war vielleicht noch, dass sich Van de Ven im Spiel gegen Villa verletzt hat und jetzt musste Dragoschin für ihn in die Startelf rücken. Hat mir nicht gefallen, Dragoschin. Den kennst du auch noch ganz gut, weil er halt mit Bayern so lange in Verbindung gebracht wurde. Und der Berater meinte ja, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, dass irgendwie Bayern für Spurs abgelehnt haben und war selbst nicht ganz so sicher, warum sie das gemacht haben. Aber jetzt gerade passt er, glaube ich, in keiner von den beiden Mannschaften wirklich gut rein. Also Dragoschin mit keiner wirklich guten Vorstellung, aber kann er noch kommen. Trotzdem fand ich die Zitate von Postecoglou vor dem Spiel ganz spannend. Da meinte er nämlich, wortwörtlich zitiert, ich will nicht Vierter werden, wenn wir nicht als Mannschaft gewachsen sind. Vierter Platz ist nicht unser Ziel. Zwei sehr spannende Zitate, die ich daraus geschrieben habe, wie ich finde. Weil was macht das mit so einer Mannschaft? Also auch wenn die Aussagen vielleicht so zu unterschreiben sind, was macht das mit einer Mannschaft, die halt gerade wirklich im Rennen ist um Platz 4? Was macht das mit dem Kopf, wenn der Trainer sagt, das ist gar nicht unser Ziel eigentlich?
Ja, helfen wird es nicht, glaube ich. Also, wenn wir uns große Trainer angucken, Conte, Mourinho, die bekannt geworden sind durch solche K.O.-Spiele, die hätten sowas niemals geäußert, weil die genau wissen, wie wichtig der Kopf ist, gerade in so einer entscheidenden Phase, wo es Richtung dann entweder Zielerreichung geht oder du scheiterst eben. Und da so eine Aussage rauszuhauen, vielleicht nicht ganz richtig. Auf der anderen Seite ist es eben die Liga. Postecoglou plant, glaube ich, sehr langfristig. Und dann ist es einfach richtig, was er sagt. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Ich glaube, das nach außen zu sagen und dann nach innen eine andere Ansprache zu wählen, ist vertretbar. Wenn das auch seine Kabinenansprache ist, bevor sie rausgehen, dann wäre es, glaube ich, eine mittelgroße Katastrophe.
Er wird bestimmt auch einfach auf eine Frage geantwortet haben, die eben so gestylt war, dass er einfach sich ein bisschen rechtfertigen musste. Und ja, in dem Sinne halt irgendwie, das ist jetzt nicht unser größtes Vereinsziel, hier Väter zu werden. Deswegen war es bestimmt auch ein bisschen so gemeint. Aber trotzdem, die Aussagen an sich sind nun mal schon auch ein bisschen besonders. Und definitiv für eine Mannschaft, also die hört dahin, ganz sicher, die hört solchen Aussagen zu. Ich fand, es war sehr überraschend, wie schwach dann die Spurs hier doch gespielt haben gegen Fulham auswärts. Nach eben so einer bärenstarken Leistung wie gegen Aston Villa vor einer Woche, jetzt hier so schlecht zurückzukommen, eben auch ohne Doppelbelastung, ne? Also Spurs, die haben gerade keine Euroleague, keine Champions League, wo das irgendwie noch entschuldbar wäre. Die hatten jetzt eine Woche Zeit, sich auf dieses Spiel alleine vorzubereiten und dann war es einfach nicht gut genug. Offensiv viel zu harmlos und defensiv naiv in vielen Punkten gewesen. Deswegen vollkommen verdient. Fulham, wie gesagt, ist eine Mannschaft einfach, die ist nicht einfach zu bespielen. Stehen auf Rang 12 hinter Chelsea, jetzt ein Rang. Bisschen höher sollten sie für mich stehen, weil sie haben eine gute Mannschaft. Aber trotzdem, ja, das war einfach nicht gut von den Spurs. Trotzdem, am nächsten Tag musste noch Aston Villa spielen. Und die hätten ja auch verlieren können, weil die hatten auch ein schwieriges Auswärtsspiel gegen West Ham. Und wer Villa kennt, und das tue ich nochmal ganz gut, ja, der weiß, dass Villa sich gegen West Ham gerne mal schwer tut, vor allem auswärts. So war es auch hier, erste Halbzeit wirklich überhaupt nicht gut. Ich war selbst Sonntagmittag noch im Stadion, musste dann mich ganz beeilen, um wieder rechtzeitig zu der Partie zurück zu sein, weil ich nicht ganz konnte noch die zweite Halbzeit sehen. Und da sah ich dann auch eine bessere Leistung von Aston Villa. Und alle wussten eigentlich, der Punkt, der würde uns gut tun. nur nicht verlieren heute, weil es war dann eh auch eben ein gewonnener Punkt auf Tottenham, die eben tags zuvor verloren haben. Und am Ende ist es eben dieser Punkt, Saniolo sichert ihn nachher noch mit einem guten Tor, vorbereitet von Moussa Diaby. Nachher gab es dann noch eine sehr lange VAR-Überprüfung, weil West Ham eben noch getroffen hat zum Sieg in der Nachspielzeit, vermeintlich. Aber es gab eben dann ein Handspiel unmittelbar vor dem Tor und es wurde dann zurückgenommen. West Ham-Fans haben sich geärgert, weil es so lange gedauert hat. Aber ich fand es vertretbar. Trotzdem ein unfassbar wichtiger Punkt für Aston Villa vor der Länderspielpause jetzt.
Ohne Frage. Also auch wenn wir vielleicht kurz auf die Tabelle schauen, ist das ein Punkt, der durchaus zählen könnte. Sind jetzt mit 29 Spielen und 56 Punkten auf diesem begehrten vierten Platz. Tottenham ein dahinter mit 3 Punkten weniger, aber auch einem Spiel weniger. Also sollten sie ihr Nachholspiel gewinnen, wären sie punktgleich mit Villa und wahrscheinlich auch im Torverhältnis ungefähr auf Augenhöhe. Da könnte sich also ein sehr spannendes Duell entwickeln. Und du sagst es, also hier gegen West Ham auswärts einen Punkt zu holen, ist überhaupt keine Schande. Können wir ja mal Christian Streich und Freiburg fragen, wie viel Spaß das macht, gegen West Ham zu spielen. Ja. Die wurden nämlich in der Euroleague 5-0 nach Hause geschickt, ohne jegliche Chance. Christian Streich hat dann auch die individuelle Klasse von West Ham hervorgehoben, was ich 1-1 unterstreichen würde, wenn wir uns angucken, was ein Kudus, ein Bone, nicht nur in der Euroleague, sondern auch hier wieder machen. Antonio richtig gut in Form, Doppel-6 mit Edson Alvarez und Suchek. Da machst du einfach nicht viel gegen. Mhm. Ward-Prowse kam dann noch später, hat richtig gefährliche Freistöße geschossen. Ich glaube, das Unentschieden nehmen sie mit, weil ja auch bei Villa einfach nicht alle fit sind. Es geht zum Saisonendspurt. Ist ein Punkt, den würde ich unterschreiben.
Ich war auch sehr happy und mein Sonntag war gerettet. Und danach wurde er eben noch besser, weil ich dieses famose Spiel im FA Cup live bestaunen konnte. Ja, wie gesagt, Villa eben nach wie vor in der Pole-Position auf Rang 4 vor der Länderspielpause jetzt mit 3 Punkten Vorsprung auf Tottenham. Die wiederum mit 6 Punkten Vorsprung auf Manchester United. Und das ist quasi dann das Rennen um die Champions League. Abschließend noch ein letzter Punkt. Wir hatten ja vorvergangene Woche darüber gesprochen, über die Financial Fairplay-Situation von Everton und von Nottingham Forest. Da gibt es heute ein Update. Und zwar hat die Kommission entschieden, dass Forest 4 Punkte abgezogen werden aufgrund deren Verstöße gegen die Profit- und Nachhaltigkeitsregeln. 4 Punkte, das hat dann schon einige überrascht, weil Everton, die haben 20 Millionen zu viel quasi ausgegeben in diesem 3-Jahres-Zeitraum und eine Strafe zuerst von 10 Punkten bekommen. Und Forest hat 35 Millionen Pfund zu viel ausgegeben in diesen 3 Jahren. Und die bekommen jetzt eben nur eine Strafe von 4 Punkten. Also die haben fast doppelt so viel zu viel ausgegeben und bekommen trotzdem eine deutlich geringe Strafe. Da war dann so ein bisschen die Rechtfertigung der Kommission, dass zum Beispiel Forest vorbildlich die ganze Zeit über bei der Behebung dieses Problems mitgeholfen hätte. Aber trotzdem, es war jetzt schon irgendwie überraschend, weil Forest damit auch in die Abstiegsränge rückt. Noch ganz interessant, wen es interessiert. Forest hat ja 2 Jahre dieser 3-Jahres-Periode in der Championship verbracht und hatte deswegen auch ein leicht anderes Maximum an Ausgaben. Und sie haben noch Brennan Johnson verkauft für sehr viel Geld. Aber das haben sie eben erst nach der Periode gemacht, nach diesen 3 Jahren. Aber ihre Rechtfertigung war, dass sie trotzdem einen Akademiespieler mit reinem Profit an die Spurs eben verkauft haben. Diese Rechtfertigung hat die Kommission allerdings nicht gelten lassen. Das ist vielleicht trotzdem auch ein kleiner Grund für die dann im Vergleich mit Everton milde Strafe. Trotzdem Forest jetzt in den Abstiegsrängen und das am grünen Tisch. Also die Kommission und die Liga greift nach wie vor massiv ein in den Abstiegskampf. Wie gesagt, eine sehr besorgniserregende Entwicklung, ne?
Ja, und ich bleib dabei. Ich glaube, es ist nur der Anfang. Auch wenn das Ganze jetzt irgendwie so aus dem Bauch heraus die falschen Vereine trifft mit Everton und Nottingham, glaube ich, dass diese gesamte Tendenz helfen könnte, so im Gesamtkosmos Fußball, wenn es wirklich dahin geht, dass Finanzregeln in irgendeiner Weise streng kontrolliert werden, sanktioniert werden, müsste das in meinem 1x1 auch die Transferpreise senken, die Spanne ein bisschen kleiner halten zwischen Premier League, La Liga und Bundesliga. Also es könnte eine Annäherung geben. Stand jetzt, Stand heute, sind es eben nur Nottingham und Everton, die bestraft werden. Wir hatten es ja einmal die 10 Punkte, die dann reduziert wurden und jetzt die 4 Punkte. ich bin super gespannt, was in Zukunft noch kommt für Nottingham. Wie du sagst, es ist bitter. Rutschen vom 17. auf den 18. Tabellenplatz. Profiteur ist Luton Town. Das Ganze aber ähnlich wie bei Everton stand jetzt noch mit Vorsicht zu genießen, denn Nottingham strebt offenbar Berufung an. Heißt, das Ganze könnte sich nochmal ändern, aber stand jetzt 4 Punkte minus für Nottingham und damit noch größere Abstiegssorgen als eh schon.
Der Einspruch hat damals ja auch Everton geholfen, die ihre Strafe von 10 auf 6 verringern konnten. Und Nottingham strebt wohl das Gleiche an. Ich finde es dahingehend nach wie vor problematisch, weil halt dieses System, die Oberen schützt. Also zum Beispiel haben wir jetzt gesehen, Aston Villa kommt super stark in diese Saison, wird am Ende vielleicht Champions League spielen und ist auf jeden Fall da oben ein Störer. Sie haben auch lange Zeit da oben mitgemischt im Kampf der 3 Titelanwärter. Da war es ja noch ein 4-Kampf. Und ne, also sie stören da oben, ein neuer Verein kommt auf die Bühne und schon kommen die Schlagzeilen raus, dass sie wahrscheinlich große Probleme haben werden im nächsten Sommer mit den finanziellen Regularien und dass sie wahrscheinlich einen ihrer besten Spieler verkaufen müssen für 70, 60 Millionen. Ne? Also das meine ich eben damit, das beschützt halt einfach die, die jetzt gerade ganz da oben stehen und du hast kaum Chance, da ranzukommen, weil du dafür eben Geld ausgeben müsstest und das darfst du eben nur sehr limitiert.
Ja, auch ein Argument. Ich bin gespannt, wie sich langfristig entwickelt. Also angenommen, Chelsea, City bekommen jetzt auch große Strafen, dann schützt es eben nicht unbedingt die, die oben stehen. Also je nachdem, wie weit man zurückgeht, ist es ja auch immer eine Frage, wie die da hingekommen sind und ob dann nicht vielleicht sich zwangsläufig ein Bahn irgendwie wegt, dass man ohne große Transfersummen auch Erfolg haben kann, durch Eingespieltheit, durch ablösefreie Transfers, durch smarte Kaufentscheidungen. Ich glaube schon, dass es immer einen Weg geben wird, auch ohne das große Geld. Deswegen, ich stehe der Tendenz eher positiv gegenüber und eigentlich ist jede Strafe, solange sie ligaweit halbwegs gerechtfertigt, transparent und im Maße ist, eine gute Entwicklung.
Ja, Citys Strafe ist dann nochmal was ganz anderes, weil sie eben auch andere Vorwürfe haben. Da geht es dann nicht eben um diese Nachhaltigkeitsregeln, sondern um ganz, ganz andere Sachen. Aber das ist wieder ein viel zu großes Thema hier noch für diese letzten Minuten. Auf jeden Fall, das Thema wird uns, glaube ich, weiter begleiten. Und wie gesagt, die Schlagzeilen gibt es ja schon, dass zum Beispiel Chelsea und Aston Villa im letzten Sommer auf massive Verkäufe angewiesen sind, weil sie sonst auch mit Strafen belegt werden könnten. Und das will natürlich kein Club riskieren. Wir gehen dann kurz zu den Ergebnissen dieses abgespeckten Spieltags über, an dem es, wie gesagt, aufgrund des FA Cups nicht so viele Begegnungen gab. Es gab zum Beispiel diese hier zwischen Burnley und Brentford. Burnley, das abstiegsbedrohte Team, gewinnt mit 2-1. Luton und Nottingham, die aufgrund von Nottinghams Punktabzug die Plätze getauscht haben, haben sich kurz zuvor mit 1-1 unentschieden getrennt. Fulham schlägt Tottenham mit 3-0 und West Ham und Aston Villa trennen sich mit 1-1. Der Rest der Partien wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Jetzt folgt erstmal die Länderspielpause. Das nächste Premier League-Spiel findet dann statt am 30.03. Zum Abschluss dieser heutigen Folge bitte einmal dein Spieler dieses dünnen Spieltags.
Sehr gerne. Du sagst es, die Auswahl war knapp. 4 Spiele. Ich gehe mit dem Einzigen, der doppelt getroffen hat. Ich muss Rodrigo Muniz nehmen. Ich habe es kurz angesprochen, für mich vielleicht der Mann der Stunde, jetzt in den vergangenen 7 Spielen, 8 Scorer. Ja. Ich glaube, 7 Tore, eine Vorlage, das ist einfach richtig viel Qualität. Auch wie er die Buden jetzt gemacht hat gegen Tottenham. Einmal eine richtig gute Annahme, 2 Kontakte mit schnellem Abschluss. Das zweite Tor ist purer Wille, wo er sich auch die Verletzung einfängt. Was der dem Teammoment gibt, das geht in Richtung Mitrovic und das hat ihnen so brutal gefehlt. Ich glaube, dahinter haben sie viel Qualität. Über Palinha haben wir schon endlos gesprochen. Du hast mit Pereira, Iwobi und Willian aber auch viel offensive Qualität. Und wenn dann noch einer dazukommt, der vorne Tore macht, sich gut bewegt, technisch gut ist, ist das einfach eine richtig runde Sache. Und im Moment ist das Rodrigo Muniz. Deswegen zweifelsohne mein Spieler des Spieltags.
Ja, sehr verdient und hat ja auch einiges an Qualität im Nacken sitzen. Also mit Broja und Jimenez, die hält er halt nach wie vor sehr auf Distanz und verdient sich jede Woche seinen Startplatz. Ich habe meinen ja schon genannt, Anthony, einfach in die erste Folge nochmal zurückhören. Da war es ja vollkommen klar, wenn man jetzt so ein bisschen vom Spieltag weggeht, sondern so ein bisschen in die Woche eher geht, dann ist für mich Anthony einfach der Mann der Woche, der es für mich auch einfach ganz klar verdient hat, aufgrund seines unfassbaren Comebacks im FA Cup und dem Tor was am Ende so wichtig war für Uniteds Weiterkommen. Ja, zwei Folgen gab es von uns also in dieser Woche. Nächste Woche kommt ja wahrscheinlich keine aufgrund der Länderspielpause. Danach sind wir dann ganz sicher wieder am Start. Wir bedanken uns sehr für das Zuhören von euch bis hierhin. Ansonsten wie immer das gleiche Angebot PayPal. Der Link in der Folgenbeschreibung unterstützt uns finanziell und hilft uns damit, dieses Format hier weiterhin so aufrecht zu erhalten. Instagram, X sind wir überall vertreten. Lasst gerne auch hier ein Abonnement da oder auch bei Spotify und verpasst keine Folge mehr. Macht die Glocke an. Ihr kennt das ganze Gedöns. Ansonsten bis in zwei Wochen, Leute. Kommt gut rum. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.